Amen dazu. Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus auch. Schön, dass ihr hier seid. Bei dem Wetter könnten wir auch viele andere schöne Dinge tun, gell? Wir sind in der Adventszeit. Und Advent heißt Ankunft, wisst ihr, ja? Habt ja ein paar Predigreihe zu diesem Thema gehabt, Ankunft. Und ich dachte, dann rede ich auch mal ein bisschen über die Ankunft, über und zwar darüber, was ist denn wichtig, wenn Jesus wiederkommt? Wisst ihr, wir Frommen können uns mit vielen Dingen beschäftigen. Die Frage ist, ob Gott es auch interessiert, was für uns immer so interessant ist. Ich habe schon öfters gedacht, der Teufel hat so viele fromme Beschäftigungsideen für uns Frommen, dass wir oft am Wesentlichen vorbeigehen. Aber ich möchte mal mit euch anschauen, was Jesus sagt. Was Jesus selber sagt, wenn er wiederkommt. Jetzt mal gucken. Ja, geht. Matthäus 25, da heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, vor Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Hast du gut zugehört? Ist interessant, was Jesus denn so wichtig ist, wenn er wiederkommt. Und wenn wir das mal so vergleichen mit dem, was uns so alles wichtig ist, weiß ich nicht. Ob das immer dem entspricht. Ich habe mal ein Bild, das seht ihr jetzt schlecht bei dem Licht, so eine mittelalterliche Stadt, ist jetzt egal, ich frage jetzt einfach die Frage, die ich zu dem Bild euch stellen wollte. Wer weiß, was im 16. Jahrhundert als die stinkendste Stadt Europas galt? London, Paris, ja, na, ist nicht, aber ihr kommt nicht drauf. Ja, keine deutsche Stadt zum Glück, es ist eine Schweizer Stadt, Genf. Wer heute mal in Genf war, der kann es gar nicht glauben. Genf galt als die stinkendste Stadt Europas. Die Schweiz war damals, das kann man kaum glauben, ein schrecklich armes Land. Sie waren völlig abhängig von ihren Nachbarländern. Die Schweizer Städte waren total runtergekommen und die schlimmste Stadt von den Schweizer Städten war Genf. Kaputte Straßen, die Stadtmauer war komplett zerstört, überall gestank von Müll, von Erbrochenem, von Urin und furchtbar. Jede Menge Söldner auch von anderen Ländern, teilweise mussten sie fliehen. Politische Flüchtlinge waren da, Händler natürlich am Genfer See, da war auch viel Handel. Die Stadt war voller Prostitution und Unmoral, eine ganz, ganz schlimme, schreckliche Stadt. Und das war der Grund, warum dann 1530, das kann man auch geschichtlich nachlesen, galt Genf als die stinkendste Stadt Europas. So hat man sie bezeichnet. Wie gesagt, heute kaum erforschbar. Die Veränderung, die diese Stadt und eigentlich auch durch diese Stadt die ganze Schweiz erlebt hat, ist sagenhaft. Und das Interessante ist, was hat zu der Veränderung dieser Stadt beigetragen? Hat jemand eine Idee? Bitte? Richtig. Ein Mann, den Gott berufen hat. Johannes Calvin. Der Reformator. Also ich bin kein Calvinist, ich sage es gleich. Ich teile auch nicht alles, was er theologisch, für was er so theologisch steht, aber doch einiges. Das ist so bei uns allen. Gell? Das Gute behaltet. Gell? Wir müssen nicht uns in allem einig sein. Ich bin auch nicht alles, in allem einig vom Calvin. Aber in diesen Dingen, die ich heute sage, ja, da bin ich sehr einig mit ihm. Sehr, sehr einig. Calvin war es nicht egal, wie es in der Schweiz und auch in seiner Stadt Genf aussieht. Er hat mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Mitstreitern gepredigt, die Notwendigkeit von persönlicher Buße, von Bekehrung, hat die Menschen motiviert, Gott zu vertrauen. Aber das ist die Grundlage, das ist die Basis. Ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem Jesus Christus. Aber das ist die Grundlage, das Fundament, da geht es weiter. Und jeder sieht zu, wie er dann darauf baut. Und ist die Frage, viele bauen nicht, die hören beim Fundament auf. Johannes Calvin und seine Mitstreiter haben nicht mehr aufgehört. Sie haben die Menschen gelehrt, dass sie ihr Leben von Gott verändern lassen. Sie haben die Kanzeln, ihre Botschaften, ihre Predigten, die sie teilweise auch gedruckt haben und verteilt haben, benutzt, damit die Gesellschaft transformiert wird. Und das Ziel war, da hat er auch ja Schriften geschrieben, die Stadt Gottes, ihr Ziel war es, eine Stadt auf dem Fundament des Wortes Gottes zu bauen. Eine Modellstadt für die anderen Schweizer Städte und ja sogar für Europa. Er hat darüber gepredigt, über den Wert von Arbeit und dass, wenn ich Arbeit exzellent tue und für Gott tue, es auch Anbetung Gottes ist. Und er hat darüber gelehrt, dass Gottes Wort und sein Wesen eine Gesellschaft durchdringen kann. So wie Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, das alles durchdringen wird. Habt ihr schon gelesen, oder? Matthäus, die Himmelsreichsgleichnisse. Und was mich so freut und Calvin und seinen Freunden ist, dass sie so eine ganzheitliche Sicht auf das Reich Gottes hatten, auf das Leben. Jede Arbeit konnte auch eine Berufung sein. Lobpreis war nicht nur das, was wir am Sonntag hier machen, und zusammen, wenn wir zusammen Lieder singen. Er hat gelehrt, was es bedeutet, eine auf Gott ausgerichtete Familie zu sein. Wisst ihr, damals, die Männer haben oft nichts gearbeitet, waren betrunken von morgens bis abends. Und er hat sie gelehrt, dass sie verantwortlich waren für ihre Familien, dass sie sich um sie kümmern, dass sie arbeiten, dass sie den Zehnten geben, hat er gelehrt. Gab es schon in der Bibel, aber er hat es auch gelehrt. Und es ist interessant, dass seine Lehren, Auszüge aus seinen Lehren, hat der Stadtrat der Stadt Genf zum städtischen geltenden Gesetz gemacht. Teilweise wurden seine Gesetze, und das ist hochinteressant, also die Gesetze gegen Wucherzinsen und eben für gemäßigte Zinsen, die auch jeder zurückzahlen kann, wurden zum Gesetz in der gesamten Schweiz damals. Ein deutscher Soziologe, Max Weber, weiß nicht, wer sich mit Soziologie mal beschäftigt hat, der hat die Gründe für den Wohlstand von ganz Westeuropa erforscht und sagt, es gibt nur einen Schluss, auf den man kommen kann. Dass dieser Wohlstand Westeuropas, also der Bereich, wo wir leben, Deutschland, Schweiz, Frankreich und so weiter, hat seinen Ursprung in Genf und die Person, die es losgetriggert hat, ist Johannes Calvin. Der mit voller Überzeugung geglaubt hat, dass mit Gott, seiner Kraft, seinem Wort, jede Gesellschaft verändert werden kann. Er hat nicht darüber geschimpft, wie schlimm alles hier ist, und es war furchtbar schlimm. Da ist Sinten ein Paradies dagegen, wie es damals in der stinkendsten Stadt Europas ausgesehen hat. Er hat angefangen, mit Gottes Hilfe mehr Himmel auf die Erde zu bringen. Das, was Jesus uns gelehrt hat, zu beten, oder? Betet ihr das? Mehr Himmel auf Erden? Du und ich, wir sollen das Evangelium seines Reiches verkünden und ausbreiten. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Reich kommt nicht einfach so, sondern wie kommt Gottes Reich auf diese Erde? Was denkt ihr? Warten wir da, bis irgendwie kommt, was ich schon für Erweckung gebetet habe, Herr, zerreiß die Himmel und komm herab und so, es ist gut, nichts dagegen. Aber wisst ihr, wir beten so Gebete, wir warten so sehr drauf. Und statt wir das, was wir haben, einsetzen, um diese Welt, deine kleine Welt, deine Umgebung zu verändern. Gottes Reich wird durch seine Kirche gebaut, durch dich und mich. Deswegen, das ist der Titel meiner Predigt, du bist Kirche. Du bist Kirche. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Kirche. Kirche. Kirche ist nicht das, wo du hingehst. Und ich glaube, es ist so wichtig, du bist Kirche. Da gibt es keinen Urlaub davon. Haben wir das gewusst? 24/7 sagen die Amerikaner. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche sind wir das. Dein ganzes Leben, nicht nur das Sonntagmorgen. Sollen wir Teil, sollen wir Kirche sein, sollen wir Teil von Kirche sein, Teil des Leibes Jesus, seine Hände, seine Füße, seinen Mund, jeder an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Mit den Aufgaben, die Gott dir gegeben hat. Und ich glaube, es hat immer eine doppelte Ausprägung. Nämlich zum einen, glaube ich, ja, in der Gemeinde, und das wissen wir alle. Aber darauf haben wir es oft reduziert. Ich glaube, genauso gilt, jeder von uns, jeder hat in irgendeiner Weise auch einen Platz in der Gesellschaft. Und ich möchte mit euch so ein bisschen anschauen, was das für uns konkret bedeutet. Wie wir von so passiven christlichen Konsumenten, die sonntagmorgens treu in Gottesdienst kommen und sich irgendwie da bedienen lassen und hinterher sagen, es war gut, schlecht oder mittelmäßig, wie wir da aktive Weltveränderer werden können. So wie Calvin und natürlich nicht alleine, mit vielen, die mitgearbeitet haben, die diese Vision geteilt haben, diese Welt verändert haben, mit Auswirkungen bis heute. Paulus schreibt an die Römer, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Der wahre Gottesdienst, was? Mit eurem ganzen Leben euch Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist die angemessene Antwort auf was? Weil ihr Gottes Liebe und Barmherzigkeit erfahren habt. Er schreibt ja von Römer 1 bis im Prinzip bis zum 12. Kapitel über diese Liebe Gottes, über seine Gnade, über die Gerechtigkeit aus dem Glauben, die wir empfangen haben. Und sagt so, jetzt antwortet auf diese Liebe. Und die angemessene Antwort ist, dass du dein Leben Gott zur Verfügung stellst. Und zwar dein ganzes Leben. Von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellst. Unser Körper, schreibt er weiter, besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Also, Paulus sagt, es gibt total unterschiedliche Gaben. Und wisst ihr, da wo Gott dir eine Gabe gegeben hat, hat er auch eine Aufgabe dazu. Das ist meine absolute Überzeugung. Gott gibt uns Gaben, damit wir Aufgaben, die er für uns hat, erfüllen. Und ja, die einen, deren Schwerpunkt ist mehr in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, und die anderen durchaus mehr in der Gesellschaft. Aber ich glaube, alle haben Aufgaben in beiden Bereichen, weil Gott hat uns als solche Menschen in diese Welt gestellt. Nicht, dass wir in dieser Welt draußen, außerhalb von diesen Räumen, auf Rückzug sind, auf so dieses Motto, reinhalten durch raushalten. Kennt ihr, oder? Hat Jesus nie vorgelebt. Er ging mitten rein, hat das Licht in der Finsternis leuchten lassen. Das Licht braucht kein Licht, aber die Finsternis braucht Licht. Dein Licht. Und ich möchte mal so sagen, wenn du jeden Tag Kirche bist, nicht nur Sonntag zur Kirche gehst, dann wird für die Menschen, die es mit dir zu tun haben, die Welt ein besserer Platz. Auch dein Alltag, deine Arbeit, dein Leben in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft gehört dazu. Das hat Paulus zum Ausdruck gebracht. Immer wieder, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles. Essen, trinken oder sonst irgendwas. Arbeiten. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da geht es wirklich um die tägliche Arbeit von Montagmorgens bis Freitagabends, oder? Nehmen wir Samstag noch dazu. Sind die Arbeiten ein bisschen anders, vielleicht in deinem Haus und so weiter. Aber tu alles für den Herrn. Und es ist so wichtig, auch dein Beruf ist Teil deiner Berufung. Und auch da kannst du den zur Ehre Gottes ausüben, dass die Menschen staunen, dass dein Vorgesetzter staunt. Glaubt ihr das? Ihr seid nicht begeistert. Wisst ihr, das Evangelium von Gottes Reich ist total ganzheitlich. Es umfasst jeden Lebensbereich. Das kannst du sehen, wenn du siehst, wie Paulus evangelisiert hat, was er gelehrt hat, das war komplett ganzheitlich. Das hat die Familie betroffen, das Zusammenleben, die Arbeit und auch die Gottesdienste. Alles, komplettes Ganze. Okay? Er hat immer wieder erwähnt in seinen Briefen, in der Apostelgeschichte steht es, aber in seinen Briefen hat er es auch gesagt. Ich lese euch vor, Apostelgeschichte 20 sagt er selber hier an der Stelle, Paulus, ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, also die Mitarbeiter, das ist ja ein Teams unterwegs gewesen, diese Hände gedient haben. Okay, seine Hände, was war er von Beruf, Paulus? Zeltmacher, genau. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das war ihm wichtig, das hat er geschrieben in seinen Briefen, das hat er hier gesagt in einer Ansprache vor der Gemeinde. Und ich glaube, zum einen wollte er natürlich klarstellen, dass er in der Lage war, für sich selber zu sorgen, aber auch, dass er bereit war, großzügig zu sein, Großzügigkeit zu leben, zu teilen. Die Hände haben mir gedient und denen, die bei mir waren, die habe ich mitversorgt. Er hat es gelebt, er hat es demonstriert. Aber ich glaube, er hat noch mehr damit adressiert. Also, wer die damalige Zeit ein bisschen kennt, ich lese die Bibel gern aus dem historischen Kontext immer, das ist auch sehr gut, kann ich sehr empfehlen, ein bisschen reinschauen, was war denn da historisch, wie war die Zeit. Und die Zeit damals war, Paulus schreibt es ja öfters, wer nicht arbeitet, soll nie essen und so. Arbeit ist ihm irgendwie wichtig. Und deswegen hat er es ja auch vorgelebt. Und zwei Gründe habe ich euch gerade gesagt, warum es wichtig war. Aber wer die historischen Kontext kennt, der weiß, damals haben viele Männer nicht gearbeitet. Wer hat gearbeitet? Wen haben sie arbeiten lassen? Sklaven. Sklaven? Wen noch? Frauen. Und wen noch? Kinder. Sklaven, Frauen, Kinder. Damals im Römischen Reich waren mehr Menschen Sklaven als freie Menschen. In dieser Zeit. Ja, über 50% waren Sklaven. Also gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber über die Hälfte der Menschen waren auf definitiv Sklaven. Man hat die Menschen ausgebeutet. Auch das hat Paulus adressiert und hat deswegen das auch vorgelebt. Obwohl er natürlich auch sagt, im Korintherbrief und so, dass wir das am Evangelium dienen, der soll vom Evangelium leben, war ihm doch wichtig, hat gesagt, hey, ich kann nicht so evangelisieren, wo so ein gesellschaftlicher Zustand ist, wo so Menschen ausgebeutet werden, wo so Menschen zweitklassig behandelt werden, ich muss es selber vorleben. Und das war seine Motivation und das hat er getan. Er war mit absoluter Sicherheit, glaube ich, ein hervorragender Prediger und Gemeindegründer, aber ich glaube, er war noch viel krasser, indem er ein Vorbild lebte in seinem Alltag. Ein vorbildliches Christenleben. Und ich glaube, mit seinem Lebensstil und mit dem, was er gelehrt hat, andere zu leben, hat er maßgeblich Gesellschaft verändert. Überall da, wo das Evangelium hinkam, wurde die Gesellschaft radikal verändert. Wisst ihr das? Guckt die Länder an, wo das Evangelium hingekommen ist und guckt die Länder an, wo es nicht hingekommen ist. Kannst du bis heute sehen, das Ergebnis. Jesus selber, wenn wir ihn anschauen, sehen wir, wie er sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Es war nie so revolutionär, so anarchistisch, aber so wie ein Sauerteig, der alles durchdringt, wo das Wesen verändert wird, wo einzelne Menschen verändert werden und dadurch ganze Gesellschaften. Du konntest sehen, wie er gegen das Ausgrenzen von Minderheiten war, von Krankheiten, von dem, wo damals die religiösen Juden, die haben Samariter verachtet, Kanaaniter verachtet. Jesus hat die kanaanitische Frau geheilt. Er hat die samaritische Frau am Brunnen begegnet. Er hat den Knecht des römischen Hauptmanns begegnet. Das war alles schlimm für die religiösen Juden, das zu sehen. Die ungerechte Behandlung von Frauen, all diese Dinge hat Jesus mit seinem Leben, mit dem, wie er es vorgelebt hat, wie er gehandelt hat, verändert. Und er hat Gerechtigkeit gebracht. Paulus sagt im Römer 14, in Gottes Reich geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer dem Messias auf diese Weise dient, gefällt Gott und erwirbt sich Achtung bei den Menschen. Ich möchte ein paar Gedanken zu Gerechtigkeit sagen. Friede und Freude im Heiligen Geist, das kennen wir da. Darf dann der Peter wieder predigen, gell? Ihr seid ja gute Pfingstler, da wissen wir, haben wir schon viele Predigen gehört, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, da hören wir weniger dazu. Generell, was hier auffällt, ist, ich sag mal, Gerechtigkeit ist ein komplexer Begriff. Gar nicht so einfach. Und Paulus verwendet den Begriff häufig so in der vertikalen Linie. Die Gerechtigkeit, die wir von Gott geschenkt bekommen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerecht gemacht, sind wir zu Heiligen gemacht. Er hat meine Schuld, meine Strafe auf sich genommen und so weiter. Das kennen wir. Aber hier in diesen Versen geht es offensichtlich auch um Dinge, der erwirbt sich Achtung bei den Menschen, um Dinge, die in der horizontalen Ebene sind. Okay? Gerechtigkeit hat auch eine horizontale Dimension. Um sich durch den Dienst Achtung bei den Menschen zu erwerben, sagt eine andere Besetzung. Durch deinen Dienst Achtung bei den Menschen zu erwerben. Was ist Gerechtigkeit auf der horizontalen Ebene? Ich glaube, durch Gerechtigkeit, wenn wir Gerechtigkeit bringen, werden Ungerechtigkeiten, Ungleichbehandlungen korrigiert. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder gleichermaßen Recht hat. Dinge, die falsch laufen, dass die in Ordnung kommen. So kommt Gerechtigkeit auf diese Welt und das hat Gott auch gebracht. Nicht nur die vertikale Ebene, sondern auch die horizontale. Ich glaube, Gerechtigkeit hat diese beiden Dimensionen. Diese persönliche und die gesellschaftliche. Wenn wir Paulus anschauen, was er lehrt, dann lehrt er auch natürlich über diese Vertikale auch sehr viel über die Horizontale. Römer 12, 10, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Viele Christen singen, ja, Hauptsache ich bin erlöst. Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache ich bin errettet. Hauptsache ich habe das Gebet nachgesprochen. Übergabegebet. Paulus bringt hier eine ganz andere Sicht rein. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Was ist damit gemeint? Wenn du heute Nachmittag Schwester Elsbeth zum Kaffee einlädst, ist das Gastfreundlichkeit? Die Bibel unterscheidet darüber und deswegen möchte ich es auch mal unterscheiden zwischen Gemeinschaft und Gastfreundlichkeit. Gemeinschaft, Koinonia im Griechischen, das ist das, wenn du Tante Elsbeth einlädst, dann haben wir Gemeinschaft unter Geschwistern. Gastfreundlichkeit, Paulus und auch die anderen Schreiber der Briefe weisen immer wieder darauf hin, seid gastfreundlich, ist ein Kriterium für einen Leiter in der Gemeinde, für Ältesten und Diakone. Gastfreundlich zu sein. Seid gastfreundlich, so haben einige Engel beherbergt. Beherbergt steht im Hebräerbrief, oder? Habt ihr schon mal gelesen? Also das heißt, die wussten nicht, dass es Engel sind, aber waren offensichtlich Menschen, dachten sie, waren aber Engel, die sie nicht kannten. Da waren sie bereit, gastfreundlich zu sein. Ich war früher geschäftig, oft im Mittleren Osten. Und ich habe unfassbare Gastfreundlichkeit erlebt. Das ist Teil von Kultur da. Und ich glaube, es sollte auch unsere Kultur sein, dass wir nicht nur sonntags hier sind, sondern dass wir gastfreundlich sind. Offen für Menschen, die wir noch nicht kennen. Sagen, komm, hey, komm mal vorbei, wir trinken einen Kaffee oder komm zum Grillen und so. Dass wir Beziehungen bauen zu Menschen. Also, wichtiger Punkt. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Merkt ihr diese horizontale Ebene? Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Guten. Es geht um das Zusammenleben. Es geht um Hilfsbereitschaft hier. Darum Gutes zu tun. Böses mit Gutes vergelten. Und zwar so, dass die Menschen es sehen, dass du Achtung bei den Menschen erwirbst. Jesus hat gesagt, lasst euer Licht leuchten, indem sie eure guten Werke sehen. Tue Gutes und zeige es auch. Lass es die Menschen sehen, hat Jesus gesagt. Schon im richtigen Motiv, nicht um dich wichtig zu machen, angeberisch durch das Leben zu rennen. Nee, damit Menschen zeigen, wie Gott ein Leben verändert und wie er auch andere Menschen verändern will. Und hier geht es bei diesen Versen ganz wenig um das, was uns so sehr, sehr wichtig ist. Gottesdienst, Lobpreis, Gebet und so, oder? Ist auch wichtig. Aber ich glaube, wir müssen als Christen wieder in die Balance kommen. Deswegen habe ich am Anfang angefangen, was ist denn Jesus wichtig, wenn er wiederkommt? Wenn er die Böcke von den Schäfen scheidet? Dass du den Nackten begleitet hast, den Gefangenen im Gefängnis besucht hast, den Fremdling aufgenommen hast. Shit, Herr, ich habe gedacht, jeden Sonntag hier morgen schönen Zungengesang hinlegen, das ist wichtig. Auch schön. Finde ich total schön, habe ich auf der Fahrt hierher gemacht. Ich möchte ein bisschen die Balance bringen, okay? Die Balance, die ich aus meiner Sicht im Wort Gottes erkenne. Ich habe das immer wieder beobachtet bei den Christen. Ich treffe mich regelmäßig mit unserem Dekan in Blaubeuren auch. Wir sind gut befreundet, wir sind per Du. Und ich habe, es ist ganz gut, wenn wir auch mal über unseren Tellerrand hinausschauen, ins andere Lager. Und da kannst du zwei Arten von Christen, vielleicht auch noch mehrere, aber so zwei wesentliche Strömungen sehen. Die einen, die haben Gerechtigkeit sehr reduziert auf diese Vertikale, auf mit Gott ins Reine kommen, heilig zu sein, Heiligung und so, das ist ganz, ganz wichtig. Und da kannst du die anderen sehen, für die ist Gerechtigkeit auf der Horizontale total wichtig, gegen das Ungerechtigkeit kämpfen, gegen die Armut kämpfen und einfach ein total soziales Evangelium. Und beides ist richtig und ich bin überzeugt, wir brauchen beides. Das ist meine absolute Überzeugung. Und wisst ihr, die eine, die so mit Gott ins Reine kommt, wo das alles ist, wenn sie dann die Ungerechtigkeiten, das Schlimme, die Katastrophen dieser Welt sehen, was machen sie? Auf wen schieben sie es? Manche auf Gott, manche auf die böse Welt, manche auf die Politiker. Also es gibt ganz viel zu schimpfen und die Frommen sind auch gut dabei. Ohne dass sie selber was dagegen tun. Dass sie so wie in Calvin sehen, hey, da ist vieles im Argen. Hey, lass es uns anpacken. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, sein Reich auf diese Welt zu bringen, mehr Himmel auf Erden. Und wir schimpfen und dann sagen wir noch, ja, das ist eine ganz fromme, es geht sowieso alles einen Bach runter. Oder? Kommt der große Abfall und alles, geht sowieso alles einen Bach runter. Okay, Jesus hat gesagt, sein Reich ist wie ein Senfkorn, das wächst und wächst und wächst und wächst, oder? Habt ihr auch schon mal gelesen? Das ist sein Reich. Und Habakuk hat gesagt, die ganze Erde wird erfüllt sein mit was? Mit Christen, die sich verstecken, die sich zurückziehen und sagen, es geht alles im Bach runter, oder? Nee, die ganze Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und seine Braut, wenn Jesus wiederkommt, wird keine Krücke sein, die wird herrlich sein. Meine absolute Überzeugung, okay? Ich hoffe, du hast diese auch. Also, lass uns die Probleme nicht nur sehen und darüber schimpfen, sondern Teil von der Lösung sein. Okay? Und wisst ihr, die anderen, die, nur die Probleme lösen. Ja, die müssen lernen, dass sie in diese persönliche Beziehung, in die Nähe Gottes kommen, in Wiedergeburt. Und all diese Themen müssen sie dann neu wieder erfahren. Und es muss lebendig gemacht werden. Hey, wir brauchen beides. Jetzt geht das Ding wieder nicht mehr. Egal, könnt ihr weiterklicken. Wir brauchen beides. Und Johannes Calvin, glaube ich, der war ein Beispiel dafür. Die ersten Christen, die waren Priester, die Jesus verkündigten, Menschen zur Buße und Umkehr und Versöhnung führten. Aber sie waren auch Könige. Könige, die ihren Platz einnahmen und die Welt veränderten. Wenn wir mal historisch, also die Geschichte anschauen, da wo das Christentum damals im ersten Jahrhundert, was die mit der Gesellschaft damals gemacht haben, das war gravierend. Weil sie geglaubt haben, was Jesus gesagt hat. Sie haben das wirklich tatsächlich geglaubt, dass mehr Himmel auf die Erde kommen soll, dass Dinge verändert werden sollen, dass Gerechtigkeit hergestellt werden soll. Jeder an seinem Platz, jeder in seinem Einflussgebiet. Und ich glaube, das ist die Berufung aller Christen. Ihr klickt immer, wenn ich so mache, okay? Könige und Priester sollen wir sein. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wer? Ihr? Du und ich. Wir sind es. Gott hat uns in diese Welt gestellt. Nicht nur Priester zu sein. Ja, da sind wir auch ganz gut in der evangelikalen Christenheit. Aber im Königlichen, im Herrschen, im Dinge zu gestalten und zu verändern, ja, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. König und Priester. Paulus hat die Menschen motiviert, die ersten Christen, und hat gesagt, hey, alles, was ihr tut in dieser Welt für den Herrn, es ist nicht vergeblich. Machen wir eins weiter noch. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wir sollen uns nicht von der Welt zurückziehen, sondern die böse, schlimme Welt, wenn vor du schimpfst, fang an, zu Gott zu fragen, Gott, was kann ich tun, damit sie anders wird? Und ja, du kannst vielleicht nicht Berlin und die Regierung und den Reichstag da verändern, also das Parlament, aber Gott hat dich wohin gestellt? In eine Familie hinein, in eine Klasse hinein, in einen Arbeitsplatz hinein, wo du verändern kannst. Unerschütterlich. Ja, da wird es Schwierigkeiten geben. Das bringt Paulus zum Ausdruck. Ja, da wirst du Widerstand bekommen. Ja, da werden sich Menschen ärgern, wenn du für Wahrheit und für Gerechtigkeit hinstehst. Wenn in deiner Schule Menschen ausgeschlossen oder gemobbt werden und du stehst dafür hin und du stellst dich vor sie. Ja, da kriegst du auch Ärger. Aber sei unerschütterlich in dem Werk des Herrn. Und wisse, diese Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Er kommt mit dem Lohn. Wisse, darum geht's, wenn Jesus wiederkommt. Hast du denn Schätze im Himmel gesammelt? Hast du auf diesem Grund, der gelegt ist, gebaut oder geschimpft und darüber geklagt, wie schlimm die Welt ist? Worauf kommt es am Ende an? Ich war Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht und mit mir gebetet. Und all die Dinge. Alles, was wir in der Gegenwart tun, ist von wirklich großer, ganz großer Bedeutung für die Zukunft. Mal die nächste Folie. Das ist ein Zitat von meinem Lieblingstheologen, N.T. Wright, ich weiß nicht, wer den kennt hier. Jede Tat der Liebe, schreibt er in einem Buch, der Dankbarkeit, der Freundlichkeit, jedes Werk der Musik inspiriert von der Liebe Gottes und von der Freude an der Schönheit seiner Schöpfung. Jede Minute, die damit verbracht wurde, einem behinderten Kind Lesen oder Laufen beizubringen. Jede Tat der Pflege und des Aufziehens, des Trostes und der Unterstützung von Mitmenschen und anderen Mitgeschöpfen. Und natürlich jedes Gebet, alle geistgeleitete Lehre, sowie jede Tat, die das Evangelium verbreitet und die Kirche aufbaut, einbezieht und verkörpert, die Heiligkeit statt Zerbruch bringt und hilft, dass der Name Jesu in der Welt geehrt wird. All diese Dinge werden durch die Auferstehungskraft Gottes ihren Weg in die neue Schöpfung finden, wenn Jesus wiederkommt, die Gott eines Tages aufrichten wird. Was wir in Christus und durch den Geist in der Gegenwart tun, ist nicht umsonst. Ist nicht umsonst. Das bedeutet es. 24/7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Kirche zu sein. Das war die Einstellung der Christen im ersten Jahrhundert. Das war die Einstellung von Johannes Calvin und seiner Mitstreiter. Sie haben sich nicht zurückgezogen, reinhalten durch raushalten, sondern sind rein gegangen, haben ihre Hände schmutzig gemacht. Ja, wenn du reingehst, sagt Jesus, ja, dann wirst du auch hier und da Schmutz abkriegen von dieser Welt. Deswegen brauchst du nicht, dass man dich immer nur wieder ganz wäscht, das hast du durch die Wiedergeburt erlebt. Aber die Füße, hat Jesus zu Petrus gesagt. Den ersten Christen ging es nicht so sehr darum, wovon sie gerettet wurden, obwohl es auch wichtig ist, aber vielmehr darum, wofür sie gerettet wurden. Wofür hat Gott dich gerettet? Wir denken manchmal, dass er unseren Dreck hat. Nee, damit er dich hat, damit du dein Leben Gott zur Verfügung stellst, als lebendiges Opfer. Nämlich Gottes Reich auf die Erde zu bringen. Mehr Licht in die Finsternis zu bringen. Mehr Himmel auf die Erde zu bringen. Das haben die ersten Christen gemacht, durch diese Gegenkultur, die sie gelebt und vorgelebt haben, ganze Gesellschaften auf den Kopf gestellt und verändert. Zum Guten. Und es war nicht so einfach. Es war schon, die waren ja so religiös verprägt. Wie schwer hat sich Petrus getan, in das Haus des Cornelius reinzugehen? Weil er jahrelang so geprägt war. Wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres als religiöse Prägung. Hey, Herr, wie soll ich zu einem Heiden reingehen? Da verunreinige ich mich ja. Wisst ihr, die waren Spezialisten im Reinhalten und Raushalten. Und Jesus hat es komplett anders vorgelebt. Hat die Kranken angerührt. Ja, das hat er die unrein gemacht. Ah, die haben Ehren am Sabbat gegessen. Unrein. Und all so ein Zeugs. Aussätzige hat er angerührt. Religiöse Prägung. Mal gucken, dass wir sie loswerden. Heute Morgen soll ein kleiner Beitrag dazu sein. Hey, Petrus muss es lernen, dass Ausländer genauso die Gnade Gottes erleben sollen. Und sie haben sich schwer getan. Armen und Witwen, Waisen zu besuchen, ihnen zu helfen. Was sagt Jakobus? Ist es ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst? Hat uns schon lange keiner mehr gesagt, ja, aber ist so. Um kranke Menschen haben sie sich gekümmert. Wisst ihr, wo Diakonie den Ursprung hat? Bei den ersten Christen. Also eigentlich damals schon. Gell? Natürlich hat irgendwann, ich glaube, in Deutschland sogar Diakonie wurde gegründet. Aber damals haben sich die ersten Christen haben sich um die ausgesetzten Babys gekümmert, die Römer und so einfach ausgesetzt haben. Gibt es geschichtliche Nachweise. Die haben sich gekümmert, wo Pest war, weil sie gesagt haben, hey, ich kümmere mich um die Menschen. Wir hauen nicht nur einfach ab, dass wir uns nicht anstecken, sondern wir kümmern um sie. Und selbst wenn wir sterben, wir wissen, wo wir hingehen. Du und ich, wir sollen Weltveränder sein. Jeder in dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat, auch gemäß dem Einflussbereich, den Gott dir gegeben hat. Nicht von der einen seine Klasse, seine Schule, von der anderen vielleicht auch viel größer. Vielleicht ein regionaler oder nationaler Auftrag. Ja, auch solche Menschen ruft Gott, so wie in Calvin. Nicht alle, deine Firma, deine Abteilung. Ich komme zum Schluss, ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich bin noch nicht so lange Pastor. Ich war viele Jahre so Geschäftsmann, habe in einem großen amerikanischen Konzern gearbeitet, war für ein Business zuständig in Europa. Und ich hatte eine Kollegin, die habe ich in den letzten Monaten erst kennengelernt, bevor ich dann meinen Job da aufgehört habe, aus China, Catherine Young, die war für China zuständig. Und das erste Treffen, wo ich mit ihr hatte, also ein paar Monate hatten wir noch zusammen Zeit, da habe ich gleich beim ersten Abendessen in Chicago war das, da wusste ich, hey, die Frau ist eine Christin. Und wir haben uns unterhalten, haben gleich festgestellt, wir sind beide Christen und so. Und dann haben wir ausgemacht, wenn wir mal Zeit haben, treffen wir uns in Chicago zum Frühstück, haben wir gemacht. Und dann hat sie ein bisschen von ihrem Leben erzählt. Ich habe selten so eine krasse Lebensgeschichte gehört wie von ihr. Aber nur ein kleiner Teil davon. Da kam sie vor, also zu General Electric waren wir da beide, aber vorher war sie bei Oracle in China beschäftigt und sie kam dahin. Und da sagte sie, das war das schlimmste Unternehmen, wo ich je hinkam. Es war eine Katastrophe. Nur Egoismus, nur jeder hat nur geschaut, was für ihn das Beste ist. Sein Profit optimiert mit Ellbogen und andere schlecht machen und alles ganz, ganz schlimm. Und dann hat sie zu Gott geschrien, als Christin hat sie zu Gott geschrien, Herr, hier ist alles so furchtbar schlimm, so schrecklich. Warum hast du mich hier reingebracht? Und sie hat gesagt, sie hat so klar das Reden Gottes in ihrem Herzen gespürt. Das gesagt hat, genau deswegen. Weil da Licht reinkommen muss. Und hat es bei ihr Klick gemacht. Und die hat zu Gott hat gesagt, sie hat so ein paar Mal hat sie zu Gott geschrien, Gott, hol mich hier raus. Und Gott hat dann gesagt, hey, dafür habe ich dich hier reingebracht. Und hat es Klick gemacht und sie hat angefangen, sich in der Mittagspause mit den Einzelnen zu treffen, hat mit denen erstmal auf Beziehung gemacht, Kaffee getrunken, hat sie zum Kaffee eingeladen, zum Essen, alles Mögliche. Und dann hat sie angefangen, mit denen die Bibel zu lesen, einen kurzen Abschnitt und hat gesagt, hey, wie wichtig ihr das ist, hat ein paar Zeugnisse gegeben. Und innerhalb vom ersten Jahr haben sich in dieser Firma Oracle China 20 Menschen bekehrt. 20 Menschen. Nicht hol mich hier raus, sondern Gott hat dich hier reingestellt, dass du dein Licht leuchten lässt in der Finsternis. Und jeder kann das, da wo Gott ihn hingestellt hat, für Gerechtigkeit und Wahrheit dich einzusetzen. Noch ein Beispiel, mach mal die nächste Folie. Ja, das war Catherine Young, meine Kollegin. Rosa Parks, wer kennt Rosa Parks? Ja, ich finde so eine starke Frau. Eine Sekretärin. Das ist der Bus, der jetzt im Museum ausgestellt ist. Hey, diese Frau hat die Welt verändert. Diese Frau saß in dem Bus hinten drin. Hinten. Normalerweise. Und dann kam sie eines Tages in diesen Bus und alle Plätze hinten nach der Arbeit waren alle belegt. Vorne war alles frei. Sie setzt sich vorne hin. Dann kommt ein Weißer rein und sagt, hey, was machst du hier? Die Plätze sind nicht für die Schwarzen. Du darfst da hinten stehen. Und sie hat sich geweigert, dass sie aufsteht und ist sitzen geblieben und kam dafür ins Gefängnis. Das ist noch nicht lange her. Rosa Parks. Sie kam ins Gefängnis und Martin Luther King ließ davon. Und das hat ihn inspiriert, gegen diese Rassendiskriminierung in den USA aufzustehen. Es war eine gläubige Christin, so wie Martin Luther King. Okay. Lass uns Weltveränderer sein, nicht nur Konsumenten am Sonntag. 24/7. Nächste Folie. Hey, merkt ihr das? Wenn du jeden Tag Kirche bist und nicht nur sonntags zur Kirche gehst, wird für die Menschen, die es mit dir zu tun haben, die Welt ein besserer Platz. Das ist die Berufung jedes Christen. Egal, wie auch immer es aussieht. Du und ich, wir sollen mehr Himmel auf die Erde bringen, da wo Gott uns hingestellt hat. Mehr Licht in die Finsternis. Damit die Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und damit Jesus mal sagt, du guter und treuer Knecht. Und jetzt schließe ich mit der letzten Folie. Ein Held von mir, Martin Luther King Jr. Ich glaube, der hat es auf den Punkt gebracht. Predigen ist für mich ein dualer Prozess. Diese zwei Dimensionen. Einerseits muss ich versuchen, die Seele eines jeden Einzelnen zu verändern, damit sich die Gesellschaft verändern kann. Klar. Da brauche ich, dass Menschen in eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott kommen. Auf jeden Fall. Andererseits muss ich aber auch versuchen, die Gesellschaft zu verändern. Diese Menschen, ich muss ihnen sagen, nicht nur wovon sie gerettet sind, sondern auch wofür sie gerettet sind. Damit sich jede einzelne Seele verändern kann, darum muss ich mir über Arbeitslosigkeit, Slums und wirtschaftliche Unsicherheiten Gedanken machen. Wisst ihr, wenn Gottes Reich wo gekommen ist, dann hat sich die Welt verändert. Dann gibt es weniger Armut oder keine Armut mehr. Dann gibt es keine Ungerechtigkeit mehr. Dann gibt es keinen Rassismus und Diskriminierung mehr. Dann gibt es keine Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass mehr. Dann gibt es es nicht mehr. Gibt es auch kein Mobbing mehr. Und dazu möchte Gott dich gebrauchen. Und dann wird er sagen, wenn Jesus wiederkommt, du guter und treuer Knecht, ich war nackt, du hast mich bekleidet, ich war Fremdling, du hast mich aufgenommen, ich war krank, du hast mich besucht und so weiter. Ich möchte beten, ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und dann bete ich noch und übergebe dann an Peter. Jesus, Herr, ich möchte ein Weltveränderer sein. Nicht ein Schimpfer, der darüber schimpft, wie es Böses auf dieser Welt ist, sondern einer, der Teil der Lösung ist. Nicht Teil des Problems und auch nicht Teil von denen, die immer nur schimpfen, was es alles für Probleme gibt. Ich möchte Teil der Lösung sein. Ich möchte Lichtträger sein. Ich möchte mein Licht leuchten lassen. Und ich bitte dich für jeden, der heute Morgen hier zugehört hat, dass du das in unser Herzen legst. Du hast gesagt, hey, ihr seid das Licht der Welt. Du warst es. Du hast die Grundlage gelegt. Du hast das Fundament gelegt. Du hast Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Aber dann sagst du, so jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr das Salz und der Licht der Erde. Jetzt seid ihr die, die das Reich Gottes auf diese Welt bringen sollen, indem ihr Zeugen und Vorbilder seid und es verkündigt. Und ich bitte dich, dass du uns allen dabei hilfst. Und ich glaube total dran, dass auch unsere Welt, unsere Zeit verändert werden kann, wenn deine Kinder wieder ihre Berufung erkennen, erfassen und ihren Auftrag in dieser Welt erfüllen. Amen. So, Peter.